Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritären und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in der Versammlung sorgt ein Chor von Mitgliedern aus Fehlen für junge Alleinstehende in den Kreisen Davis und Weber. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagnachmittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder die Versammlung über Fernsehen, Radio oder das Internet verfolgen. Auch heißen wir alle willkommen, die sich in Pfahlzentren in verschiedenen Teilen der Welt eine Satellitenübertragung dieser Konferenz ansehen. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und führenden Amtsträger, die im Laufe der Konferenz zugegen sein werden. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor junger Alleinstehender aus den Kreisen Davis und Weber unter der Leitung von Sonja Sperling mit Bonnie Goodliffe und Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Jean A. Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
Oh, Our Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, wir kommen in Demut vor dich, jetzt wo wir die nächste Versammlung der Generalkonferenz sehen. Wir lieben dich. Wir wissen, dass wir deine Kinder sind und wir lieben deinen Sohn. Wir sind dir dankbar für die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums und für Jesus Christus und dass wir den Plan der Erlösung verstehen können. Wir sind dankbar, dass wir von Propheten geführt werden und von Präsident Monson. Wir unterstützen ihn von ganzem Herzen. Wir unterstützen auch seine Ratgeber und die 12 Apostel und alle, die in diesem Werk leiten und führen. Wir beten für die, die heute sprechen, dass sie, wir wissen, dass sie sich gut vorbereitet haben. Und wir bitten darum, dass dein Geist bei uns ist, sodass wir deine Botschaft mit offenen Herzen empfangen können. Jetzt, wo die heilige Osterzeit ist, denken wir voller Dankbarkeit an das Sühnopfer deines Sohnes, an sein perfektes Leben und seine vollkommene Liebe für uns, die er gegeben hat, um uns zu erlösen. Wir bitten dich, dass wir dir immer näher kommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber der ersten Präsidentschaft, legt Ihnen nun die führenden Amtsträger und die Gebietssitzige der Kirche zur Bestätigung vor. Danach verliest Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Buchprüfungsbericht. Nach ihm legt Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2014 vor.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsident der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Dankeschön, das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder zum Freitag, dem 1. Mai 2015, als Gebietssiebziger entlassen.
Juan C. Avila, Philip K. Bassi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in expressing appreciation.
Wer sich uns im Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit herzlichem Dank die Brüder David L. Beck, Larry M. Gibson und Randall L. Ritt als Präsidentschaft der jungen Männer entlassen. Wir entlassen außerdem sämtliche Mitglieder des Hauptausschusses der jungen Männer. Außerdem entlassen wir heute Schwester Jean A. Stevens als erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung und Schwester Cheryl A. Asplin als zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Wer sich unserem Dank für die bemerkenswerten Leistungen und das Engagement dieser Brüder und Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er Kim B. Clark, Von G. Keech, Alan D. Haney, Hugo Montoya und Vern P. Stanfill bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch dasselbe Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebietssiebziger bestätigen.
Nelson Ardila, Jose M. Patasha, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Di Caie, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Seung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please manifest.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Cheryl A. Esplin als nunmehr erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung bestätigen und Mary L. Durham als zweite Ratgeberin. Außerdem wird vorgeschlagen, dass wir Bruder Stephen W. Owen als Präsidenten der jungen Männer bestätigen, mit Douglas D. Holmes als erstem Ratgeber und Monty Joseph Broth als zweitem Ratgeber. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Wir laden alle, die eine Gegenstimme geleistet haben, sich an den Pfahlpräsidenten zu wenden. Brüder und Schwestern, vielen Dank für Ihren Glauben und Ihre Gebete zugunsten der Führer der Kirche. Die neu berufenen Generalautoritäten sowie die neuen Mitglieder der Präsidentschaften der Hilfsorganisationen mögen nun bitte ihren Platz auf dem Podium einnehmen. Hier kommen sie.
As announced,
wie angekündigt, verließ nun Kevin Jurgensen den Bericht der Buchprüfungsabteilung der Kirche. Nach ihm legt Brooke P. Hales den statistischen Bericht der Kirche für 2014 vor.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder, bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der zwölf Apostel und der präsidierenden Bischofschaft, die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinienbestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig sind, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2014 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für die Not zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.
Zur Information der Mitglieder der Kirche hat die erste Präsidentschaft den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2014. Ende des Jahres gab es insgesamt 3.114 Pfähle, 406 Missionen, 561 Distrikte und 29.621 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug 15.372.337. Die Anzahl neu eingetragener Kinder im Jahr 2014 betrug 116.409. Im Laufe des Jahres gab es 296.803 Bekehrtentaufen. Am 31. Dezember gab es 85.147 Vollzeitmissionare sowie 30.404 Missionare im Kirchendienst. Drei Tempel wurden 2014 geweiht, der Gilbert Arizona Tempel, der Fort Lauderdale Florida Tempel und der Phoenix Arizona Tempel. Der Ogden Utah Tempel wurde 2014 erneut geweiht. Die Gesamtzahl der in Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 144.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Erstaunt und bewundernd. Nach dem Gesang hören wir von Elder David A. Bednar und von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel.
Crucified, that for me a sinner, he
Ich erinnere mich noch lebhaft an ein Erlebnis, das ich als kleiner Junge hatte. Beim Spielen mit meinen Freunden machte ich versehentlich das Schaufenster eines Geschäfts unweit meines Elternhauses kaputt. Als das Glas zersplitterte und der Alarm losheulte, ergriff mich von Kopf bis Fuß eine lebende Furcht. Mir war sofort klar, dass ich jetzt den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen musste. Meine Eltern überredeten mich schließlich, aus meinem Versteck unter dem Bett hervorzukommen und halfen mir, die Sache mit dem Ladenbesitzer zu bereinigen. Zu meinem Glück wurde die Gefängnisstrafe ausgesetzt. Die Furcht, die ich damals empfand, war beklemmend und sehr real. Zweifellos haben Sie dieses Gefühl schon sehr viel intensiver erlebt. Vielleicht als Sie erfahren haben, dass Sie krank sind, als sich herausstellte, dass ein Angehöriger in Schwierigkeiten oder in Gefahr ist, oder aufgrund beunruhigender Geschehnisse auf der Welt. In solchen Momenten steigt quälende Angst in uns auf, Angst wegen drohender Gefahr, Ungewissheit oder Schmerzen. Angst durch ein unerwartetes, vielleicht jähes Ereignis, das wahrscheinlich negative Folgen nach sich zieht. Tag für Tag hört man endlose Berichte über kriminelle Gewalt, Hungersnot, Krieg, Korruption, Terrorismus, Werteverfall, Krankheit und zerstörerische Naturgewalten. All das kann Angst und Sorge auslösen. Gewiss leben wir in einer Zeit, die der Herr vorhergesagt hat. Und an jenem Tag wird die ganze Erde in Aufruhr sein und den Menschen wird das Herz aussetzen. Ich möchte darauf eingehen, wie die richtige Erkenntnis des Herrn Jesus Christus und der Glaube an ihn jede Furcht zerstreuen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist mit uns allen ist, wenn wir uns nun mit diesem wichtigen Thema befassen. Als Adam und Eva die Stimme Gottes hörten, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, versteckten sie sich im Garten von Eden. Gott rief Adam und sprach: Wo bist du? Adam antwortete: Ich habe dich kommen hören, da geriet ich in Furcht. Interessanterweise war eine der ersten Folgen des Falls, dass Adam und Eva Furcht empfanden. Furcht ist ein starkes Gefühl und ein wichtiges Element unseres irdischen Daseins. Ein Beispiel aus dem Buch Mormon macht deutlich, dass die Erkenntnis des Herrn die Macht hat, Furcht zu vertreiben und Frieden zu schenken, selbst in großer Not. Im Land Helam fürchtete sich Almas Volk vor einem heranrückenden lamanitischen Heer. Aber Alma ging hin und trat unter sie und ermahnte sie, sich nicht zu fürchten, sondern sich des Herrn ihres Gottes zu erinnern, und er werde sie befreien. Darum brachten sie ihre Furcht zum Schweigen. Beachten Sie, dass nicht Alma die Furcht der Menschen zum Schweigen brachte. Vielmehr hielt Alma die Gläubigen dazu an, sich des Herrn zu erinnern und an die Befreiung zu denken, die nur durch ihn möglich war. Aufgrund der Erkenntnis, dass der Heiland seine schützende Hand über sie hielt, konnten die Menschen ihre Furcht zum Schweigen bringen. Die richtige Erkenntnis des Herrn und der Glaube an ihn befähigen uns dazu, unsere Furcht zum Schweigen zu bringen, da anhaltender Friede einzig und allein durch Jesus Christus kommt. Er hat gesagt: Lerne von mir und höre auf meine Worte. Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Außerdem erklärte der Herr: Derjenige, der die Werke der Rechtschaffenheit tut, wird seinen Lohn empfangen, nämlich Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt. Aus dem festen Vertrauen in Christus und der Bereitschaft, sich auf sein Verdienst, seine Barmherzigkeit und Gnade zu verlassen, entsteht Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben durch sein Sühnopfer. Dieser Glaube und diese Hoffnung führen zu dem ruhigen Gewissen, dem Seelenfrieden, den wir alle ersehnen. Die Macht des Sühnopfers ermöglichten die Umkehr und besiegt die von Sünde verursachte Verzweiflung. Zudem gibt sie uns Kraft, auf eine Weise Gutes zu sehen, Gutes zu tun und gut zu werden, wie es mit unseren begrenzten irdischen Fähigkeiten gar nicht möglich wäre. Tatsächlich ist der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, eine der großen Segnungen der treuen Nachfolge Christi. Der Friede, den Christus gibt, lässt uns das Erdenleben im Licht der Ewigkeit betrachten. Er bewirkt geistige Unerschütterlichkeit, die dazu beiträgt, dass wir das Auge fortwährend auf unseren himmlischen Bestimmungsort richten. Wir können also unsere Furcht mit Gottes Hilfe zum Schweigen bringen, weil die Lehre Christi allen Aspekten unseres Lebens Sinn und Richtung verleiht. Seine heiligen Handlungen und Bündnisse stärken und trösten uns in guten wie in schlechten Zeiten. Durch seine Priestertumsvollmacht haben wir die Gewissheit, dass das, was am wichtigsten ist, in Zeit und Ewigkeit Bestand haben kann. Lässt sich aber auch die Furcht zum Schweigen bringen, die uns in der heutigen Welt so leicht und häufig befällt? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja. Wir empfangen diese Segnung, wenn wir drei wesentliche Grundsätze beachten. Erstens, wir müssen auf Christus blicken. Zweitens, wir müssen auf Christus als Fundament bauen. Und drittens, wir müssen mit Glauben an Christus vorwärts streben. Erstens, blicken Sie auf Christus. Der Rat Almas an seinen Sohn Helaman trifft auch auf einen jeden von uns heute zu. Ja, sieh zu, dass du auf Gott blickst und lebst. Wir sollen unseren Blick jederzeit und überall fest auf den Erlöser richten. Denken Sie daran, wie die Apostel des Herrn auf ihrem Boot mitten auf dem See von den Wellen hin und her geworfen wurden. Jesus kam zu ihnen, er ging über das Wasser, aber sie erkannten ihn nicht und schrien vor Angst. Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Petrus ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich stelle mir vor, dass Petrus eifrig und unverzüglich auf den Ruf des Heilands reagierte. Die Augen auf Jesus gerichtet, stieg er aus dem Boot und ging auf wundersame Weise über das Wasser. Erst als sein Blick vom Wind und von den Wellen abgelenkt wurde, bekam er Angst und begann unterzugehen. Wir können unsere Furcht mit Gottes Hilfe bezwingen und unseren Glauben vertiefen, wenn wir diese Anweisung des Herrn befolgen. Blickt in jedem Gedanken auf mich. Zweifelt nicht. Fürchtet euch nicht. Zweitens, bauen Sie auf Christus als Fundament. Helaman legte seinen Söhnen Nephi und Lehi ans Herz: Denkt daran, dass es auf den Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst. Damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des elenden, endlosen Wehs hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist, und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Heilige Handlungen und Bündnisse sind die Bausteine, mit denen wir unser Leben auf das Fundament, nämlich Christus und sein Sühnopfer, bauen. Wir sind fest an den Erlöser gebunden und mit ihm verbunden, wenn wir würdig heilige Handlungen empfangen und Bündnisse schließen, unsere heiligen Versprechen treu einhalten und nach besten Kräften gemäß den Verpflichtungen leben, die wir eingegangen sind. Diese Verbindung ist die Quelle unserer geistigen Kraft und Stabilität in allen Lebensumständen. Wir können unsere Furcht mit Gottes Hilfe zum Schweigen bringen, wenn unsere Wünsche und Taten in Christus als sicherem Fundament fest verankert sind, und zwar durch heilige Handlungen und Bündnisse. Drittens, streben Sie mit Glauben an Christus vorwärts. Nephi verkündete: Darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt von vollkommenem Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr darum vorwärts strebt und euch am Wort von Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, So spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Die in diesem Vers beschriebene disziplinierte Ausdauer entsteht durch geistige Erkenntnis und Weitsicht, Beharrlichkeit, Geduld und Gottes Gnade. Wer an den heiligen Namen Jesu Christi glaubt und auf ihn vertraut, sich sanftmütig seinem Willen und seinem Zeitplan fügt und demütig seine Hand in allem anerkennt, erlangt das Friedfertige des Reiches Gottes, das, was Freude und ewiges Leben bringt. Selbst wenn man auf Schwierigkeiten stößt und einer ungewissen Zukunft entgegensieht, kann man frohgemut ausharren und in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben. Wir können unsere Furcht mit Gottes Hilfe zum Schweigen bringen, wenn wir die Stärke erlangen, die daraus entsteht, dass wir die Evangeliumsgrundsätze lernen und leben und entschlossen auf dem Weg des Bundes vorwärts streben. Eine Furcht, die sich von den Ängsten, die wir oft erleben, unterscheidet, aber doch auch damit zusammenhängt, wird in den Schriften als ehrfürchtige Scheu bezeichnet, als Furcht vor dem Herrn oder Gottesfurcht. Im Gegensatz zu weltlicher Furcht, die Unruhe und Besorgnis auslöst, ist die Gottesfurcht eine Quelle des Friedens, der Zuversicht und des Vertrauens. Aber wie soll irgendetwas, was mit Furcht zu tun hat, aufbauend sein und uns geistig weiterbringen? Die rechtschaffene Furcht, die ich hier beschreiben will, umfasst tiefe Ehrfurcht und Achtung vor dem Herrn Jesus Christus. Gehorsam gegenüber seinen Geboten und die Erwartung des jüngsten Gerichts und der Gerechtigkeit Gottes. Gottesfurcht entsteht also aus dem richtigen Verständnis des göttlichen Wesens und der Mission des Herrn Jesus Christus, aus der Bereitschaft, unseren Willen seinem zu unterwerfen und der Erkenntnis, dass jeder Mensch am Tag des Gerichts für seine Sünden selbst verantwortlich ist. Wie die heiligen Schriften bestätigen, ist Gottesfurcht der Anfang der Erkenntnis. Sie erzieht zur Weisheit, schenkt feste Zuversicht und ist ein Lebensquell. Bitte beachten Sie, dass Gottesfurcht untrennbar mit der Erkenntnis verbunden ist, dass es ein jüngstes Gericht gibt und jeder für seine Wünsche, Gedanken, Worte und Taten selbst verantwortlich ist. Die Furcht vor dem Herrn ist aber keine ängstliche Besorgnis, einmal in seine Gegenwart stehen zu müssen, um gerichtet zu werden. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise vor ihm Angst haben werden. Vielmehr ist die Furcht vor dem Herrn die Vorstellung, dass wir in seiner Gegenwart alles an uns so sehen werden, wie es wirklich ist. Wir werden eine vollkommene Erkenntnis all unserer Rechtfertigungen, Vorwände und Selbsttäuschungen haben. Letzten Endes werden wir keine Entschuldigung mehr haben. Jeder Mensch, der auf der Erde gelebt hat oder noch leben wird, wird dazu gebracht werden, vor dem Gericht Gottes zu stehen und von ihm gemäß seinen Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder ob sie böse seien. Wenn wir uns Rechtschaffenheit gewünscht haben und unsere Werke gut waren, wird das Gericht angenehm sein. Am letzten Tag werden wir zu Rechtschaffenheit belohnt werden. Umgekehrt, wenn wir uns Böses gewünscht haben und unsere Werke schlecht waren, fürchten wir uns vor dem Gericht. Wir werden nicht wagen, zu unserem Gott aufzuschauen, und wir würden gar froh sein, könnten wir den Felsen und den Bergen gebieten, über uns zu fallen, um uns vor seiner Gegenwart zu verbergen. Am letzten Tag werden wir unseren Lohn an Bösem erhalten. In Kohelet wird dies so zusammengefasst: Fürchte Gott und achte auf seine Gebote, das allein hat jeder Mensch nötig. Denn Gott wird jedes Tun vor das Gericht bringen, das über alles Verborgene urteilt, es sei gut oder böse. Gottes Furcht, Brüder und Schwestern, vertreibt irdische Ängste. Sie besiegt selbst die quälende Sorge, wir könnten in geistigen Belangen nie gut genug sein und den Anforderungen und Erwartungen des Herrn niemals gerecht werden. Wahr ist, dass wir niemals gut genug sein oder allem gerecht werden können, wenn wir nur auf unsere eigenen Fähigkeiten und unsere eigene Leistung vertrauen. Unsere Werke und unsere Wünsche allein werden uns nicht retten. Nach allem, was wir tun können, werden wir nur durch die Barmherzigkeit und Gnade, die uns durch das unbegrenzte und ewige Sühnopfer des Erlösers zuteil werden, geheilt. Ja, wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen gerettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Gott zu fürchten bedeutet, ihn zu lieben und auf ihn zu vertrauen. Je vollkommener unsere Gottesfurcht, desto vollkommener ist unsere Liebe zu ihm. Und vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Ich verheiße, dass das helle Licht der Gottesfurcht die finsteren Schatten irdischer Ängste vertreibt. Wenn wir auf den Erlöser blicken, auf ihn als Fundament bauen und mit treuer Entschlossenheit auf dem Weg des Bundes vorwärts streben. Ich liebe und verehre den Herrn. Seine Macht und sein Frieden sind real. Er ist unser Erlöser und ich bezeuge, dass er lebt. Dank ihm muss sich unser Herz nicht beunruhigen und nicht verzagen. Und wir können mit seiner Hilfe unsere Furcht zum Schweigen bringen. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Über dem Westportal der berühmten Westminster Abbey in London stehen Statuen von 10 christlichen Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Unter diesen befindet sich auch der hervorragende deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1906 geboren wurde. Bonhoeffer sprach sich öffentlich gegen die Diktatur der Nazis und deren Behandlung von Juden und anderen aus. Aufgrund seines aktiven Widerstands wurde er inhaftiert und schließlich in einem Konzentrationslager hingerichtet. Bonhoeffer war ein produktiver Autor. Einige seiner bekanntesten Werke sind Briefe, die wohlmeinende Wärter für ihn aus dem Gefängnis schmuggelten. Sie wurden später unter dem Titel Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft veröffentlicht. Einen dieser Briefe schrieb er seiner Nichte vor deren Hochzeit. Daran sind diese bedeutenden Einblicke enthalten. Ich zitiere: Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. In eurer Liebe seht ihr euch beide nur allein auf der Welt. In der Ehe seid ihr ein Glied in der Kette der Geschlechter, die Gott zu seiner Ehre kommen und vergehen lässt und zu seinem Reich ruft. In eurer Liebe seht ihr nur den Himmel eures eigenen Glücks. Durch die Ehe seid ihr verantwortlich in die Welt und die Verantwortung der Menschen hineingestellt. Eure Liebe gehört euch allein und persönlich. Die Ehe ist etwas Überpersönliches. Sie ist ein Stand, ein Amt. Wie die Krone den König macht und nicht schon der Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zueinander euch zu einem Paar vor Gott und vor den Menschen. So kommt die Liebe aus euch, die Ehe von oben, von Gott. Ende des Zitats. Inwiefern geht die Ehe zwischen Mann und Frau über ihre gegenseitige Liebe und ihr eigenes Glück hinaus und stellt sie verantwortlich in die Welt und die Verantwortung der Menschen hinein? Inwiefern kommt sie von oben, von Gott? Um das zu verstehen, müssen wir zum Anfang zurückkehren. Propheten haben offenbart, dass wir zuerst als Intelligenzen existierten und dass Gott uns Gestalt oder einen Geistkörper verlieh. Dadurch wurden wir seine Geistkinder, Söhne und Töchter himmlischer Eltern. Unser Vater im Himmel wünschte sich, dass wir einen eben solchen Fortschritt machen konnten wie er. Daher stellt er irgendwann im physischen Dasein der Geister einen Plan auf, wie wir weiter Fortschritt machen konnten. In den Heiligen Schriften werden diesem Plan verschiedene Namen gegeben, etwa Plan der Rettung, der große Plan des Glücklichseins oder Plan der Erlösung. Die beiden wichtigsten Ziele des Plans wurden Abraham folgendermaßen erklärt. Und da stand einer unter ihnen, der war wie Gott, und er sprach zu denen, die bei ihm waren: Wir wollen hinabgehen, denn dort gibt es Raum, und wir wollen von diesen Stoffen nehmen, und wir wollen eine Erde machen, worauf diese Geister wohnen können. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahren, werden hinzugefügt bekommen. Und diejenigen, die sich ihren zweiten Stand bewahren, werden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Dank unserem Vater im Himmel waren wir bereits Geistwesen. Nun bot er uns einen Weg, wie wir unser Wesen vervollständigen oder vervollkommnen konnten. Die Beigabe des physischen Elements ist für die Fülle der Existenz und der Herrlichkeit, wie Gott sie besitzt, wesentlich. Sofern wir in der vorirdischen Geisterwelt bei Gott bereit waren, uns an seinem Plan zu beteiligen oder anders gesagt, uns unseren ersten Stand zu bewahren, würden wir hinzugefügt bekommen, indem wir einen physischen Körper erhielten, wenn wir auf die Erde kamen, die er für uns erschaffen hatte. Entschieden wir uns dann im Erdenleben dafür, alles zu tun, was auch immer der Herr, unser Gott, uns gebietet, würden wir uns unseren zweiten Stand bewahren. Das bedeutet, dass wir Gott und uns selbst durch unsere Entscheidungen beweisen würden, dass wir dazu entschlossen und fähig sind, nach seinem zelestialen Gesetz zu leben, während wir von ihm getrennt sind und über einen physischen Körper mit all den damit verbundenen Fähigkeiten, Begierden und Leidenschaften verfügten. Würden wir unseren Körper im Zaum halten können, sodass er zum Werkzeug des Geistes wird, anstatt ihn zu beherrschen? Könnten uns göttliche Mächte wie die Fähigkeit, Leben zu schaffen, jetzt und in Ewigkeit anvertraut werden, würde es uns gelingen, Böses zu überwinden. All diejenigen, die es schafften, würden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Und ein äußerst wichtiger Aspekt dieser Herrlichkeit sollte ein auferstandener, unsterblicher und verherrlichter physischer Körper sein. Es ist nicht verwunderlich, dass wir angesichts dieser großartigen Möglichkeiten und Verheißungen jubelten. Mindestens 4 Voraussetzungen mussten erfüllt werden, damit dieser göttliche Plan gelingen konnte. Erstens kam die Erschaffung der Erde als unser Wohnort. Auch wenn uns der genaue Ablauf des Schöpfungsprozesses nicht bekannt ist, wissen wir doch, dass er kein Zufall war, sondern von Gott Vater geleitet und von Jesus Christus ausgeführt wurde. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Zweitens kam der Zustand der Sterblichkeit. Adam und Eva handelten im Namen all derer, die beschlossen hatten, an des Vaters großen Plan des Glücklichseins teilzunehmen. Durch den Fall wurden die Bedingungen geschaffen, die für unsere Geburt und für unser Erdenleben außerhalb der Gegenwart Gottes notwendig waren. Mit dem Fall kam auch die Erkenntnis von Gut und Böse und die gottgegebene Macht der Entscheidung. Mit dem Fall wurde ebenfalls der physische Tod herbeigeführt, der notwendig war, um unsere Zeit auf der Erde zu begrenzen, damit wir nicht für immer in unseren Sünden leben müssen. Drittens kam die Erlösung vom Fall. Wir erkennen, welche Rolle der Tod im Plan des himmlischen Vaters spielt. Doch dieser Plan wäre nichtig, wenn der Tod, sowohl der zeitliche als auch der geistige, nicht letzten Endes überwunden werden könnte. Deshalb litt und starb der Erretter, der einzig gezeugte Sohn Gottes, Jesus Christus, um für Adams und Evas Übertretung zu sühnen. Dadurch brachte er die Auferstehung und Sterblichkeit für alle Menschen zustande. Da keiner von uns das Gesetz des Evangeliums vollkommen beständig befolgt, errettet uns sein Sühnopfer auch von unseren eigenen Sünden, mit der Bedingung, dass wir umkehren. Weil die sühnende Gnade des Erlösers Vergebung für unsere Sünden und die Heiligung der Seele bewirkt, können wir geistig von Neuem geboren und mit Gott versöhnt werden. Unser geistiger Tod, unsere Trennung von Gott, wird enden. Viertens und letztens kamen die Verhältnisse für unsere physische Geburt und unsere spätere geistige Wiedergeburt im Reich Gottes. Damit sein Werk gelingen kann und auch wir erhöht werden können wie er, legte Gott fest, dass Männer und Frauen heiraten und Kinder zur Welt bringen sollen. Dadurch sollten sie in Zusammenarbeit mit Gott die physischen Körper schaffen, die der Schlüssel zum Test des Erdenlebens und wesentlich für die ewige Herrlichkeit mit Gott sind. Er legte auch fest, dass Eltern eine Familie gründen und ihre Kinder in Licht und Wahrheit aufziehen sollen, sodass diese in Christus Hoffnung erlangen. Der Vater gebietet uns, lehre dies alles deine Kinder frei und offen, nämlich, da ihr durch Wasser und Blut und den Geist, den ich gemacht habe, in die Welt geboren wurdet und so aus Staub zu einer lebenden Seele geworden seid, so müsst ihr von Neuem in das Himmelreich geboren werden, nämlich aus Wasser und aus dem Heiligen Geist, und müsst durch Blut gesäubert werden, nämlich das Blut meines einzig Gezeugten, damit ihr von aller Sünde geheiligt werdet und euch erfreuen könnt an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und an ewigem Leben in der künftigen Welt, ja, an unsterblicher Herrlichkeit. Wenn wir wissen, warum wir die Gegenwart des Vaters im Himmel verlassen haben und was wir tun müssen, um zu ihm zurückzukehren und erhöht zu werden, ist es eindeutig, dass es in unserem Erdenleben nichts Wichtigeres gibt als die physische Geburt und die geistige Neugeburt, die beiden Voraussetzungen für das ewige Leben. Darin besteht, wie Dietrich Bonhoeffer sich ausdrückt, das Amt der Ehe, die Verantwortung der Menschen, die diese von oben, von Gott kommende Einrichtung darstellt. Sie ist das Glied in der Kette der Geschlechter, die Ordnung des Himmels. Eine Familie, die auf die Ehe zwischen Mann und Frau gegründet ist, bildet den besten Rahmen, in dem Gottes Plan gelingen kann. Den Rahmen, in dem Kinder geboren werden können, die rein und unschuldig von Gott kommen, und das Umfeld, in dem sie das lernen und darauf vorbereitet werden, was sie für ein erfolgreiches Erdenleben und im ewigen Leben in der künftigen Welt brauchen. Eine Mindestanzahl an Familien, die auf solch eine Ehe gegründet sind, ist unabdingbar, damit die Gesellschaft überleben und gedeihen kann. Deshalb sind die Ehe und die Familie in der Regel von Gemeinschaften und Nationen als bevorrechtigte Einrichtung befürwortet und beschützt worden. Niemals ging es nur um die Liebe und das Glück von Erwachsenen. Die sozialwissenschaftlichen Argumente für Ehen und Familien, in denen ein Mann und eine Frau miteinander verheiratet sind, sind überzeugend. Deshalb warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist. Doch unsere Ansichten hinsichtlich der Rolle der Ehe und Familie stützen sich nicht auf die Sozialwissenschaft, sondern auf die Tatsache, dass sie von Gott eingerichtet wurden. Er war es, der am Anfang Adam und Eva als sein Abbild schuf, als Mann und Frau, und sie dann als Ehemann und Ehefrau zusammenführte, damit sie ein Fleisch wurden und sich vermehrten und die Erde bevölkerten. Jeder Mensch trägt das Abbild Gottes in sich, doch nur im Bund der Ehe zwischen Mann und Frau als Einheit können wir unsere Identität als Abbild Gottes im vielleicht vollständigsten Sinne erreichen als Mann und Frau. Weder wir noch irgendein anderer Mensch kann diese gottgebende Ordnung der Ehe ändern. Die Ehe ist keine Erfindung von Menschen. Diese Ehe kommt tatsächlich von oben, von Gott, und ist im gleichen Maße ein Teil des Plans des Glücklichseins wie der Fall und das Sühnopfer. In der vorirdischen Welt lehnte sich der Satan gegen Gott und dessen Plan auf, und sein Widerstand wird immer heftiger. Er kämpft gegen die Schließung von Ehen und die Gründung von Familien. Wo Ehe und Familie bereits bestehen, tut er alles, was in seiner Macht steht, um diese zu zerstören. Er greift alles an, was an der Sexualität des Menschen heilig ist, und entreißt sie dem Kontext der Ehe mit einem scheinbar endlosen Aufgebot an unsittlichen Gedanken und Handlungen. Er versucht, Männer und Frauen davon zu überzeugen, dass Prioritäten, die die Ehe und Familie betreffen, ignoriert, aufgegeben oder der Karriere, anderen Errungenschaften und der Suche nach Selbstverwirklichung und persönlicher Unabhängigkeit zumindest hintangestellt werden können. Zweifellos freut sich der Widersacher, wenn die Eltern versäumen, ihre Kinder darin zu unterweisen, Glauben an Christus zu haben, sich zu bekehren und geistig von Neuem geboren zu werden. Brüder und Schwestern, vieles ist gut, vieles ist wichtig, aber nur weniges ist wesentlich. Wenn wir die grundlegenden Wahrheiten in Bezug auf die Ehe und Familie verkünden, wollen wir damit nicht die Opfer und Erfolge derjenigen, die dieses Ideal gegenwärtig nicht erreichen können, ignorieren oder schmälern. Manchen von ihnen bleibt die Segnung der Ehe aus verschiedenen Gründen verwehrt, wie etwa aus Mangel an geeigneten Partnern, gleichgeschlechtlichen Neigungen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder schlicht einer Angst vorm Versagen, die zumindest im Augenblick den Glauben überschattet. Vielleicht waren sie einmal verheiratet, sind nun jedoch geschieden und müssen allein bewältigen, was zwei gemeinsam kaum schaffen. Manche von ihnen sind verheiratet, können jedoch keine Kinder zur Welt bringen, obwohl sie es sich zutiefst wünschen und darum flehen. Trotz alledem hat jeder Gaben, jeder hat Talente. Jeder kann zur Entfaltung des göttlichen Plans in jeder Generation beitragen. Viel Gutes, viel Wesentliches, manchmal sogar alles, was im Moment notwendig ist, kann in weniger idealen Lebensumständen erreicht werden. Sehr viele von Ihnen geben ihr Allerbestes. Wenn Sie, die Sie die schwersten Lasten des Erdenlebens zu tragen haben, Gottes Plan zur Erhöhung seiner Kinder verteidigen, stehen wir alle voll hinter Ihnen. Mit Zuversicht bezeugen wir, dass im Sühnopfer Jesu Christi alle Entbehrung und Verluste derjenigen, die zu ihm kommen, vorweggenommen wurden und letztendlich wieder gut gemacht werden. Niemand ist von vornherein dazu bestimmt, nur einen Bruchteil von dem zu empfangen, was der Vater für seine Kinder bereithält. Eine junge Mutter vertraute mir vor kurzem ihre Sorge an, dass sie für diese hohe Berufung unzulänglich sei. Ich fand, dass das, was sie beunruhigte, geringfügig war und sie sich keine Sorgen machen musste. Sie machte ihre Sache gut. Doch ich wusste, dass es ihr nur darauf ankam, es Gott recht zu machen und sich seines Vertrauens würdig zu erweisen. Ich machte ihr Mut und betete im Herzen darum, dass Gott, ihr himmlischer Vater, sie mit seiner Liebe und einem Zeugnis seiner Anerkennung aufrichten wird, während sie sein Werk tut. Das ist mein Gebet für uns alle heute. Möge jeder von uns in seinen Augen Anerkennung finden. Mögen unsere Ehen und Familien gedeihen. Ob wir nun die Fülle dieser Segnung auf der Erde empfangen oder nicht, möge die Gnade des Herrn uns jetzt glücklich machen und uns Glauben an sichere künftige Verheißungen bringen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied »Wir danken, o Gott, für den Propheten«, Nummer 11 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Wilford W. Anderson, Elder Dale G. Renland und Elder Michael T. Ringwood von den 70ern.
This is the 185th annual General
Dies ist die 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Brüder und Schwestern, vielen Dank für diese wunderbare Musik. Vor Jahren hörte ich ein Radiointerview mit einem jungen Arzt, der in einem Krankenhaus im Indianerreservat der Navajo in Arizona arbeitete. Er erzählte von einem Erlebnis, das er eines Abends hatte, als ein alter Indianer mit langem geflochtenen Haar in die Notaufnahme kam. Der junge Arzt nahm sein Klemmbrett, ging auf den Mann zu und fragte: Wie kann ich Ihnen helfen? Der alte Mann blickte geradeaus und sagte nichts. Der Arzt, der etwas ungeduldig wurde, versuchte es noch einmal. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht mit mir sprechen, sagte er. Sagen Sie mir, warum Sie ins Krankenhaus gekommen sind. Der alte Mann sah ihn an und fragte: Tanzen Sie? Als der junge Arzt über die seltsame Frage nachdachte, kam ihm der Gedanke, dass es sich bei diesem Mann vielleicht um einen Medizinmann handelte, der gemäß den alten Stammesbräuchen versuchte, die Kranken durch Gesang und Tanz zu heilen, statt Medikamente zu verordnen. Nein, meinte der Arzt, ich tanze nicht. Tanzen Sie? Der alte Mann nickte bejahend. Daraufhin fragte der Arzt: Können Sie mich tanzen lehren? Die Antwort des alten Mannes hat mir für viele Jahre Stoff zum Nachdenken gegeben. Ich kann Sie tanzen lehren, sagte er, aber Sie müssen die Musik hören. Manchmal schaffen wir es zu Hause, die Tanzschritte zu vermitteln, wir haben aber nicht so viel Erfolg dabei, unseren Kindern zu helfen, die Musik zu hören. Und wie der alte Medizinmann sehr wohl wusste, kann man ohne Musik nur schwer tanzen. Ohne Musik zu tanzen ist schwierig, es ist nicht erfüllend und es ist sogar peinlich. Haben Sie es schon einmal versucht? In Abschnitt 8 des Buches Lehre und Bündnisse hat der Herr zu Joseph Smith und Oliver Cowdery gesagt: Ja, siehe, ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Wir lernen die Tanzschritte mit dem Verstand. Doch die Musik hören wir mit unserem Herzen. Die Tanzschritte des Evangeliums sind das, was wir tun. Die Musik des Evangeliums ist das freudige, geistige Gefühl, das vom Heiligen Geist kommt. Es bewirkt eine Herzenswandlung und ist die Quelle aller rechtschaffenden Wünsche. Die Tanzschritte erfordern Disziplin. Doch die Freude des Tanzes erleben wir nur, wenn wir auch die Musik hören. Aufgrund dessen, was wir als Mitglieder der Kirche tun, machen sich einige Leute über uns lustig. Das ist verständlich. Diejenigen, die tanzen, erscheinen denjenigen, die die Musik nicht hören können, oft merkwürdig oder linkisch oder eigentümlich. Haben Sie schon einmal an einer Ampel neben einem Wagen angehalten, in dem der Fahrer Tanzbewegungen machte und lauthals sang, Sie aber keinen Laut hören konnten, weil ihr Fenster geschlossen war? So etwas ist wirklich merkwürdig. Wenn Ihre Kinder zwar die Tanzschritte lernen, es aber nicht lernen, die schöne Musik des Evangeliums zu hören und zu verspüren, werden sie sich bei dem Tanz mit der Zeit unwohl fühlen und entweder damit aufhören oder, was fast genauso schlecht ist, nur aufgrund des Drucks weiter tanzen, den sie von den anderen Tanzenden um sie herum verspüren. Für uns alle, die wir bestrebt sind, das Evangelium zu lehren, besteht die Herausforderung darin, mehr als nur die Tanzschritte zu vermitteln. Das Glück unserer Kinder hängt davon ab, ob sie die schöne Musik des Evangeliums hören können und Gefallen daran haben. Wie erreichen wir das? Erstens, müssen wir unser eigenes Leben auf die richtige geistige Frequenz eingestellt haben. In vergangenen Jahren, vor dem digitalen Zeitalter, haben wir unseren Lieblingssender gefunden, indem wir das Einstellrad am Radio vorsichtig drehten, bis es genau auf die Frequenz unseres Senders ausgerichtet war. Wenn wir uns der Zahl näherten, konnten wir nur ein Rauschen hören. Doch wenn wir schließlich genau die richtige Einstellung gefunden hatten, konnten wir unsere Lieblingsmusik klar und deutlich hören. Im Leben müssen wir auch die richtige Frequenz einstellen, damit wir die Musik des Geistes hören können. Wenn wir nach der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, sind wir von der himmlischen Musik erfüllt, die mit der Bekehrung einhergeht. Unser Herz hat sich gewandelt und wir haben keine Neigung mehr, Böses zu tun. Wir möchten ständig Gutes tun, doch der Geist erträgt keine Unfreundlichkeit, Stolz oder Eifersucht. Wenn wir diesen zarten Einfluss verlieren, können die üppigen Wohlklänge des Evangeliums schnell misstönend werden und schließlich ganz verstummen. Alma stellte die eindringliche Frage: Wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Liebe Eltern, wenn unser Leben mit der Musik des Evangeliums nicht im Einklang ist, müssen wir es wieder damit in Einklang bringen. Wie Präsident Monson uns im letzten Oktober erklärt hat, müssen wir unsere Wege überdenken. Wir wissen, wie man das macht. Wir müssen den gleichen Weg gehen, den wir gegangen sind, als wir die himmlischen Klänge der Musik des Evangeliums zum ersten Mal gehört haben. Wir üben Glauben an Christus aus, kehren um, nehmen vom Abendmahl, spüren intensiver den Einfluss des Heiligen Geistes und nehmen die Musik des Evangeliums. Und die Musik des Evangeliums fängt wieder an, in unserem Leben zu spielen. Zweitens, wenn wir selbst die Musik hören können, müssen wir unser Bestes geben, um sie auch bei uns zu Hause zu spielen. Man kann dies nicht erzwingen. Kraft des Priestertums oder Kraft dessen, dass man der Vater, die Mutter, der Größte oder der Lauteste ist, kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe und mit Wohlwollen. Warum führen diese Eigenschaften zu mehr Macht und Einfluss in der Familie? Weil es die Eigenschaften sind, die den Heiligen Geist einladen. Dies sind die Eigenschaften, die unser Herz auf die Musik des Evangeliums einstimmen. Wenn sie vorhanden sind, werden die Tanzschritte von allen Tänzern in der Familie auf natürlichere Weise und mit mehr Freude ausgeführt, ohne dass man drohen, einschüchtern oder jemanden zu etwas zwingen muss. Wenn unsere Kinder klein sind, können wir ihnen das Schlaflied der ungeheuchelten Liebe singen. Und wenn sie bockig sind und abends nicht ins Bett gehen wollen, müssen wir vielleicht das Schlaflied der Langmut singen. Wenn sie im Teenageralter sind, können wir die Katzenmusik der Auseinandersetzungen und Drohungen ausschalten und die schöne Musik der überzeugenden Rede spielen und vielleicht die zweite Strophe vom Schlaflied der Langmut singen. Die Eltern können in vollkommener Harmonie die zusammengehörigen Eigenschaften der Sanftmut und Milde spielen. Wir können unseren Kindern anbieten, gemeinsam mit ihnen zu singen, wenn wir einem Nachbarn, der Hilfe braucht, Freundlichkeit erweisen. Das geht nicht über Nacht. Wie jeder erfahrene Musiker weiß, muss man fleißig üben, um so spielen zu können, dass schöne Musik erklingt. Wenn die anfänglichen Bemühungen dabei misstönend oder disharmonisch klingen, denken Sie daran, dass man Misstöne nicht mit Kritik korrigieren kann. Unstimmigkeit in der Familie ist wie ein dunkles Zimmer. Es nützt wenig, mit der Dunkelheit zu schimpfen. Wir können die Finsternis nur vertreiben, indem wir Licht hineinbringen. Wenn also die Basstöne bei uns zu Hause zu laut oder erdrückend sind, wenn die Streicher ein wenig zu schrill oder ohrenzerreißend klingen oder die ungestümen Piccolo-Flöten falsch spielen oder außer Rand und Band sind, bleiben Sie geduldig. Wenn Sie bei sich zu Hause nicht die Musik des Evangeliums hören, denken Sie bitte an diese drei Worte. Üben Sie weiter. Mit Gottes Hilfe wird der Tag kommen, da die Musik des Evangeliums Ihr Zuhause mit unaussprechlicher Freude erfüllen wird. Aber auch wenn die Musik gut gespielt wird, löst sie nicht alle unsere Probleme. Es wird nach wie vor Crescendi und Decrescendi, Staccati und Legati bei uns geben. So ist das Leben auf unserem Planeten nun einmal. Doch wenn wir den Tanzschritten Musik hinzufügen, bewegen sich die manchmal komplizierten Rhythmen des Ehe- und Familienlebens meist hin zu einem harmonischen Gleichgewicht. Selbst unsere Herausforderungen werden volle, tragende Töne und bewegende Motive hinzufügen. Die Lehren des Priestertums werden anfangen, auf unsere Seele zu fallen wie der Tau vom Himmel. Der Heilige Geist wird unser ständiger Begleiter sein und unser Zepter ein klarer, klarer Hinweis auf Macht und Einfluss, ein unwandelbares Zepter der Rechtschaffenheit und Wahrheit. Und unsere Herrschaft wird eine immerwährende Herrschaft sein. Und ohne Nötigung wird sie uns zufließen, für immer und immer. Möge es bei jedem von uns und in unseren Familien so sein. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, im Dezember 2013 beklagte die Welt von Nelson Mandela. Nachdem er wegen seiner Rolle im Kampf gegen die Apartheid 27 Jahre in Haft gesessen hatte, wurde Mandela der erste demokratisch gewählte Präsident Südafrikas. Bemerkenswert war, dass er denen, die in Haft gehalten hatten, vergab. Er erntete weit und breit Lob und Anerkennung. Mandela wies wiederholt Ehrung mit den Worten zurück: Ich bin kein Heiliger, es sei denn, man versteht unter einem Heiligen einen Sünder, der sich nicht unterkriegen lässt. Dieser Ausspruch, ein Heiliger ist ein Sünder, der sich nicht unterkriegen lässt, sollte uns Mitgliedern der Kirche Mut machen. Obwohl man uns Heilige der letzten Tage nennt, schrecken wir doch manchmal vor dieser Bezeichnung zurück. Mit dem Begriff Heiliger wird üblicherweise jemand bezeichnet, der einen erhabenen Zustand der Heiligkeit oder gar Vollkommenheit erreicht hat. Wir wissen, dass wir nicht vollkommen sind. Gemäß unserer Theologie können wir jedoch vollkommen gemacht werden, wenn wir uns immer wieder gänzlich auf die Lehre von Christus verlassen, Glauben an ihn üben, umkehren, vom Abendmahl nehmen und dabei die Bündnisse und Segnungen der Taufe erneuern und in Anspruch nehmen, dass der Heilige Geist noch häufiger mit uns ist. Auf diese Weise werden wir Christus ähnlicher und harren bis ans Ende aus. Schlichter ausgedrückt, Gott ist es viel wichtiger, wer wir sind und wer wir werden, als wer wir einmal waren. Ihm ist wichtig, dass wir uns weiter anstrengen. In Shakespeares Komödie »Wie es euch gefällt« wird die tiefgreifende Wandlung einer der Figuren dargestellt. Ein älterer Bruder versucht, seinen jüngeren Bruder töten zu lassen. Obwohl der jüngere Bruder davon weiß, rettet er seinen boshaften Bruder vor dem sicheren Tod. Als der ältere Bruder von diesem unverdienten Erbarmen erfährt, ändert er sich von Grund auf. Er erfährt eine Bekehrung, wie er es nennt. Später fragen einige Frauen den älteren Bruder: Ihr wart es, der so oft euren Bruder töten wollte? Der ältere Bruder antwortet: Ich war's, doch bin ich's nicht. Ich scheue nicht zu sagen, wer ich war, da die Bekehrung so süß mich dünkt, seit ich ein anderer bin. Dank Gottes Barmherzigkeit und des Sühnopfers Jesu Christi ist eine solche Wandlung für uns nicht nur dichterische Erfindung. Der Herr hat durch Ezechiel verkündet: Der Schuldige wird durch seine Schuld nicht zu Fall kommen, sobald er sein schuldhaftes Leben aufgibt. Er gibt sein sündhaftes Leben auf, handelt nach Recht und Gerechtigkeit, gibt dem Schuldner das Pfand zurück, ersetzt, was er geraubt hat, richtet sich nach den Gesetzen, die zum Leben führen, und tut kein Unrecht mehr. Dann wird er gewiss am Leben bleiben. Keine der Sünden, die er früher begangen hat, wird ihm angerechnet. Er hat nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt. In seiner Barmherzigkeit verheißt uns Gott Vergebung, wenn wir umkehren und uns von der Schlechtigkeit abwenden, und er wird unsere Sünden nicht einmal mehr erwähnen. Aufgrund des Sühnopfers Christi und unserer Umkehr können wir auf das blicken, was wir früher getan haben, und sagen: Ich war es, doch bin ich's nicht. Wie sündhaft wir auch gewesen sein mögen, können wir dennoch sagen: So war ich einmal. Aber ich bin nicht mehr der schlechte Mensch von früher. Präsident Thomas S. Monson hat erklärt, eines von Gottes größten Geschenken ist die Freude, es noch einmal versuchen zu können. Kein Scheitern muss endgültig sein. Selbst wenn wir bewusst und vorsätzlich gesündigt haben oder immer wieder Misserfolg und Enttäuschungen hinnehmen mussten, kann uns das Sühnopfer Christi von dem Augenblick an helfen, indem wir uns entscheiden, es noch einmal zu versuchen. Eines dürfen wir nie vergessen, es ist nicht der Heilige Geist, der uns einredet, wir seien schon so tief gesunken, dass wir ohnehin aufgeben sollten. Gott wünscht sich, dass sich die Heiligen der letzten Tage weiter anstrengen, und dabei geht es nicht nur darum, Sünde zu überwinden. Ob man unter einer problematischen Beziehung, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, einer Krankheit oder den Folgen der Sünden eines anderen leidet. Das unbegrenzte Sühnopfer des Heilands kann selbst oder insbesondere diejenigen heilen, die unschuldig leiden. Er versteht voll und ganz, wie es ist, wenn man infolge der Übertretung anderer unschuldig leiden muss. Wie prophezeit, wird der Erretter alle heilen, deren Herz zerbrochen ist, ihnen Schmuck bringen anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Worum es auch geht, Gott erwartet, dass sich die Mitglieder seiner Kirche mit seiner Hilfe weiter anstrengen. Ebenso wie Gott sich freut, wenn wir durchhalten, ist er auch enttäuscht, wenn wir nicht anerkennen, dass andere sich ebenfalls weiterentwickeln. Unsere liebe Freundin Toba hat erzählt, wie sie diese Lektion von ihrer Mutter Julia gelernt hat. Julia und Toba gehören zu den ersten schwarzen Bekehrten in Südafrika. Nach der Beendigung der Apartheid konnten schwarze und weiße Mitglieder gemeinsam den Versammlungen besuchen. Die Gleichstellung der Rassen war jedoch für viele neu und nicht einfach. Als Julia und Toba einmal in der Kirche waren, hatten sie den Eindruck, von einigen weißen Mitgliedern nicht sehr freundlich behandelt zu werden. Toba beklagte sich auf dem Nachhauseweg bitterlich bei ihrer Mutter. Julia hört schweigend zu, bis Toba ihrer Verdrossenheit Luft gemacht hatte. Dann sagte Julia: "Ach Toba, die Kirche ist wie ein großes Krankenhaus. Jeder von uns ist auf seine Weise krank. Wir kommen zur Kirche, damit man uns helfen kann." Julia gab mit ihrer Bemerkung eine wertvolle Erkenntnis weiter. Wir müssen nicht nur tolerant sein, während andere sich noch entwickeln. Wir müssen auch gütig, geduldig, hilfsbereit und verständnisvoll sein. So wie Gott uns Mut macht, uns weiter anzustrengen, erwartet er von uns, dass wir auch anderen zugestehen, sich in ihrem Tempo weiterzuentwickeln. Das Sühnopfer gewinnt dann für uns noch mehr an Bedeutung. Uns wird klar, dass wir ungeachtet offensichtlicher Unterschiede alle auf das gleiche unbegrenzte Sühnopfer angewiesen sind. Vor einigen Jahren wurde ein feiner junger Mann namens Curtis auf Mission berufen. Er war die Sorte Missionar, um die jeder Missionspräsident betet. Er arbeitete fleißig und zielorientiert. Einmal bekam er einen Mitarbeiter, der noch etwas kindisch im Umgang mit anderen unbeholfen und von der Arbeit nicht gerade begeistert war. Als sie einmal mit dem Fahrrad unterwegs waren, schaute Curtis sich um und sah, dass sein Mitarbeiter unerklärlicherweise vom Rad gestiegen war und zu Fuß ging. Im Stillen beklagte sich Curtis bei Gott, was für eine Plage es sei, einen Mitarbeiter am Hals zu haben, den man immer mitziehen müsse, um überhaupt irgendetwas zustande zu bringen. Sekunden später hatte Curtis eine klare Eingebung. Es war, als würde Gott zu ihm sagen: "Weißt du, Curtis, im Vergleich zu mir seid ihr beide gar nicht so verschieden." Curtis erkannte, dass er mit seinem unvollkommenen Mitarbeiter, der sich trotz allem auf seine Weise Mühe gab, Geduld haben musste. Ich möchte uns alle auffordern, dass wir in uns gehen, umkehren und uns weiter anstrengen. Wenn wir es nicht versuchen, sind wir lediglich Sünder der letzten Tage. Wenn wir nicht durchhalten, sind wir Kapitulierer der letzten Tage. Und wenn wir anderen nicht zugestehen, dass sie sich ebenfalls bemühen, sind wir Scheinheilige der letzten Tage. Wenn wir uns jedoch beharrlich weiter anstrengen und anderen helfen, dies ebenfalls zu tun, sind wir tatsächlich Heilige der letzten Tage. Während wir uns ändern, werden wir bemerken, dass es Gott in der Tat viel wichtiger ist, wer wir sind und wer wir werden, als wer wir einmal waren. Ich bin zutiefst dankbar für den Erretter, für sein unbegrenztes Sühnopfer und für neuzeitliche Propheten, die uns darin bestärken, Heilige der letzten Tage zu sein und uns weiter anzustrengen. Ich gebe Zeugnis, dass der Erretter tatsächlich lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Leider hat es eine Zeit in meinem Leben gegeben, in der Titel und Autorität meine Antriebsfeder waren. Es begann ganz harmlos. Als ich mich auf meine Vollzeitmission vorbereitete, wurde mein Bruder in seiner Mission Zonenleiter. Ich hörte so viel Positives über ihn, dass ich mir einfach nur wünschte, über mich solle man Ähnliches sagen können. Ich hoffte auf eine ähnliche Position und habe vielleicht sogar dafür gebetet. Zum Glück lernte ich auf meiner Mission eine eindrucksvolle Lektion. Daran wurde ich bei der letzten Konferenz erinnert. Im Oktober sagte Präsident Dieter F. Uchtdorf: Im Laufe meines Lebens dürfte ich einige der fähigsten und intelligentesten Menschen kennenlernen, die es auf dieser Welt gibt. Als ich noch jung war, war ich beeindruckt, wenn jemand gebildet, kultiviert und erfolgreich war oder den Beifall der Welt fand. Mit den Jahren aber ist mir bewusst geworden, dass mich doch all die wunderbaren und gesegneten Seelen weitaus mehr beeindrucken, die wahrhaft gut und ohne falsch sind. Mein Held aus dem Buch Mormon ist ein vollkommenes Beispiel für eine wunderbare und gesegnete Seele, die wahrhaft gut und ohne falsch war. Shiblon war einer der Söhne Almas des Jüngeren. Seine Brüder sind uns ein wenig vertrauter. Helaman, der nach seinem Vater die Aufzeichnungen verwahrte und der Prophet Gottes war, und Korianton, der Bekanntheit erlangte, weil er als Missionar Rat von seinem Vater brauchte. Alma schrieb 77 Verse an Helaman. Korianton widmete er 91 Verse. An Shiblon, seinen mittleren Sohn, richtete Alma bloß 15 Verse. Doch was in diesen 15 Versen steht, ist eindrucksvoll und lehrreich. Und nun, mein Sohn, vertraue ich darauf, dass ich an dir große Freude haben werde wegen deiner Beständigkeit und deiner Glaubenstreue vor Gott. Denn wie du in deiner Jugend begonnen hast, auf den Herrn, deinen Gott, zu blicken, so hoffe ich auch, dass du fortfahren wirst, seine Gebote zu halten. Denn gesegnet ist, wer bis ans Ende ausharrt. Ich sage dir, mein Sohn, ich habe schon jetzt große Freude an dir wegen deiner Glaubenstreue und deines Eifers und deiner Geduld und deiner Langmut unter dem Volk. Zusätzlich zu den Worten, die er an Shiblon richtete, sprach Alma mit Korianton auch über ihn. Alma fragte: Hast du nicht die Beständigkeit deines Bruders, seine Glaubenstreue und seinen Eifer im Halten der Gebote Gottes beachtet? Siehe, hat er dir nicht ein gutes Beispiel gegeben? Offenbar war Shiblon ein Sohn, der seinen Vater erfreuen wollte. Er war zur Stelle und tat, was richtig war, eben weil es richtig war und nicht, weil es ihm um Lob, Stellung, Macht, Anerkennung oder Autorität ging. Helaman muss das über seinen Bruder gewusst und an ihm geschätzt haben, denn er gab Shiblon die heiligen Aufzeichnungen, die er von seinem Vater erhalten hatte, zur Verwahrung. Bestimmt vertraute Helaman Shiblon, weil er ein gerechter Mann war und er wandelte untadelig vor Gott und er war darauf bedacht, beständig Gutes zu tun, die Gebote des Herrn, seines Gottes, zu halten. Es scheint Shiblons Wesen voll und ganz zu entsprechen, dass in der Zeit, in der er die heiligen Aufzeichnungen verwahrte, nicht viel über ihn geschrieben wurde, bis er sie Helamans Sohn Helaman übergab. Shiblon war wahrhaft gut und ohne falsch. Er war ein Mensch, der seine Zeit, seine Talente und seine Kraft dafür hergab, anderen zu helfen und sie aufzurichten, aus Liebe zu Gott und seinen Mitmenschen. Man kann ihn absolut zutreffend mit den Worten von Präsident Spencer W. Kimball beschreiben. Den wahrhaft großen Frauen und Männern geht es immer mehr darum, zu dienen, als zu herrschen. In einer Welt, in der man auf jede erdenkliche Art nach Lob, Stellung, Macht, Anerkennung und Autorität trachtet, würdige ich die wunderbaren und gesegneten Seelen, die wahrhaft gut und ohne falsch sind. Diejenigen, deren Antriebsfeder die Liebe zu Gott und ihrem Nächsten ist. all jene wahrhaft großen Frauen und Männer, denen es mehr darum geht, zu dienen als zu herrschen. Heutzutage will uns manch einer weismachen, unsere Suche nach Bedeutsamkeit könne nur zum Erfolg führen, wenn wir eine bestimmte Stellung oder Macht erhalten. Doch zum Glück gibt es viele, an denen diese Ansicht abprallt. Sie finden Bedeutsamkeit darin, wahrhaft gut und ohne falsch zu sein. Solche Menschen habe ich in allen Gesellschaftsschichten und in vielen Glaubensgemeinschaften angetroffen. Auch finde ich sie in großer Zahl unter denen, die wahrhaft bekehrt sind und Christus nachfolgen. Ich würdige diejenigen, die jede Woche selbstlos in den Gemeinden und Zweigen in aller Welt dienen, indem sie mehr als das Geforderte tun, um ihre Berufung zu erfüllen. Doch Berufungen kommen und gehen ja. Noch mehr bin ich von den vielen Mitgliedern beeindruckt, die ohne eine offizielle Berufung nach Möglichkeiten suchen, anderen beständig zu dienen und sie aufzurichten. Ein Bruder kommt früh zur Kirche, um Stühle aufzustellen und bleibt nach den Versammlungen da, um die Kapelle wiederherzurichten. Eine Schwester setzt sich extra in die Nähe einer blinden Schwester, nicht nur um sie zu begrüßen, sondern auch, damit diese ihren Gesang gut hören und mitsingen kann. Wenn sie sich in ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig sorgsam umsehen, werden sie ähnliche Beispiele finden. Es gibt immer Mitglieder, die zu wissen scheinen, wer Hilfe braucht und wann man am besten zur Stelle ist. Ich glaube, meine erste Lektion über Heilige, die wahrhaft gut und ohne falsch sind, habe ich als junger Missionar gelernt. Ich kam in ein Gebiet, in dem ein Missionar war, den ich nicht kannte. Ich hatte von anderen Missionaren gehört, dass er niemals eine Führungsposition inne gehabt hatte und er sich, obwohl er schon lange in Korea war, mit der Sprache schwer tat. Doch als ich diesen Missionar kennenlernte, entdeckte ich, dass er einer der gehorsamsten Missionare war, die ich kannte. Er studierte zur dafür festgesetzten Zeit und er arbeitete zu der dafür festgesetzten Zeit. Er verließ die Wohnung pünktlich und kam auch pünktlich nach Hause. Er lernte eifrig Koreanisch, auch wenn ihm die Sprache allergrößte Mühe bereitete. Als ich erkannte, dass das, was ich über ihn gehört hatte, nicht stimmte, fand ich auch, dass dieser Missionar zu Unrecht als erfolglos galt. Ich wollte der ganzen Mission erzählen, was ich über diesen Ältesten herausgefunden hatte. Ich erzählte meinem Missionspräsidenten, dass ich diese Fehleinschätzung gerne gerade rücken wollte. Er antwortete: Der Vater im Himmel weiß, dass dieser junge Mann ein erfolgreicher Missionar ist, und ich weiß das auch. Und Sie wissen es nun auch. Wer sonst ist da noch von Belang? Dieser weise Missionspräsident brachte mir bei, was beim Dienen wichtig war, und das waren nicht Lob, Stellung, Macht, Ehre oder Autorität. Das war eine großartige Lektion für einen jungen Missionar, der den Blick zu sehr auf Titel gerichtet hatte. Mit dieser Lektion im Hinterkopf fing ich an, mein Leben Revue passieren zu lassen, und ich erkannte, dass ich oft von Männern und Frauen beeinflusst worden war, die zu der fraglichen Zeit keine wichtigen Titel oder keine wichtige Stellung inne gehabt hatten. Einer der Menschen, die Schieblon ähnelten, war mein Seminarlehrer, den ich in der 11. Klasse der Highschool hatte. Dieser gute Mann hatte nur 2 oder 3 Jahre lang Seminar unterrichtet, doch hatte er mein Herz auf eine Weise geöffnet, die mir half, ein Zeugnis zu erlangen. Er war nicht der beliebteste Lehrer an der Schule, aber er war immer vorbereitet und sein Einfluss auf mich war prägend und stark. In den 40 Jahren nach seiner Zeit als mein Lehrer sah ich ihn nur wenige Male. Einmal davon bei der Beerdigung meines Vaters. Er kam dorthin, um nach mir zu sehen. Weder Titel noch Macht hatten den Ausschlag zu diesem Besuch gegeben. Ich würdige diesen engagierten Lehrer wie auch die vielen anderen, die wie er wahrhaft gut und ohne falsch sind. Ich würdige den Sonntagsschullehrer, der seine Schüler nicht nur am Sonntag unterrichtet, sondern dieselben Schüler auch unterweist und beeinflusst, indem er sie zum Frühstück mit seiner Familie einlädt. Ich würdige die Jugendführer, die an den sportlichen Betätigungen und kulturellen Aktivitäten der jungen Männer und jungen Damen in der Gemeinde teilnehmen. Ich würdige den Mann, der seinen Nachbarn aufbauende Worte schreibt. Und die Frau, die ihre Weihnachtskarten nicht einfach per Post verschickt, sondern sie Freunden, die einen Besuch brauchen, persönlich vorbeibringt. Ich würdige den Bruder, der mit einem an Alzheimer erkrankten Nachbarn Ausfahrten unternommen hat und so mit ihm und dessen Frau eine dringend benötigte Abwechslung bescherte. Das Motiv hinter all diesen Taten sind nicht Lob oder Anerkennung. Diesen Männern und Frauen geht es nicht darum, ob man sich einen Titel anheften oder Autorität erlangen kann. Sie sind Jünger Christi, die zur Stelle sind und ständig Gutes tun. Wie Schieblon bemühen sie sich, den Vater im Himmel zu erfreuen. Es stimmt mich traurig, wenn ich höre, wie manche aufhören, anderen zu dienen oder sogar nicht mehr zur Kirche kommen, weil sie aus einer Berufung entlassen wurden oder weil sie das Gefühl haben, man habe sie bei einem Amt nicht in Betracht gezogen. Ich hoffe, sie lernen eines Tages dieselbe Lektion, die ich als junger Missionar gelernt habe, dass der Dienst, der am meisten zählt, für gewöhnlich nur von Gott gesehen wird. Haben wir etwa beim Verfolgen unserer eigenen Interessen den Willen des Herrn vergessen? Manch einer meint vielleicht, ich muss noch so viel ändern, um so zu werden, wie Sie es hier beschreiben. Die gute Nachricht des Evangeliums besteht darin, dass sich unser Herzenswunsch wandeln kann und dass wir unsere Beweggründe ausbauen und verfeinern können. Wenn wir mit der Taufe in die wahre Herde Gottes kommen, fangen wir an, zu neuen Geschöpfen zu werden. Jedes Mal, wenn wir unseren Taufbund erneuern, indem wir vom Abendmahl nehmen, kommen wir diesem großen Ziel einen Schritt näher. Wenn wir in diesem Bund treu sind, erlangen wir die Kraft, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. In diesem Bund finden wir die Gnade, die uns befähigt, Gott zu dienen und seine Gebote zu halten. Auch das Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. In diesem Bund stehen Gott und Christus uns bei, sodass wir denen beistehen können, die unseres Beistands bedürfen. Alles, was ich in meinem Leben möchte, ist, meinen irdischen wie auch meinem himmlischen Vater zu erfreuen und mehr wie Schiplon zu sein. Ich danke meinem Vater im Himmel für die Menschen, die Schiplon ähneln und mir und uns allen durch ihr Beispiel Hoffnung schenken. Im Leben dieser Menschen erkennen wir, dass der Vater im Himmel seine Kinder liebt und dass der Erretter fürsorgend und mitfühlend ist. Ihrem Zeugnis füge ich meines hinzu und gelobe, mich darum zu bemühen, ihnen ähnlicher zu werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen oder für die wunderschöne Musik gesorgt haben. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist jetzt Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Gehe tapfer vorwärts«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Randy D. Funk von den 70ern.
Zur Osterzeit denken wir voll Freude über die Erlösung nach, die unser Heiland Jesus Christus ermöglicht. Die Unruhe, die sich aufgrund weltlicher Schlechtigkeit auf der ganzen Erde ausbreitet, macht uns unsere Verletzlichkeit bewusst. Moderne Kommunikationsmittel verstärken den Eindruck von Schlechtigkeit, Ungleichheit und Ungerechtigkeit, wodurch viele das Leben als von Natur aus ungerecht empfinden. So schwerwiegend diese Prüfungen auch sein mögen, sie dürfen uns nicht davon ablenken, uns zu freuen und zu feiern, dass Christus unser Fürsprecher geworden ist. Der Erlöser hat buchstäblich den Sieg über den Tod errungen. Voll Barmherzigkeit und Mitleid hat er unser Übeltun und unsere Übertretungen auf sich genommen, wodurch er uns erlöst und die Forderungen der Gerechtigkeit für all diejenigen erfüllt hat, die umkehren und an seinen Namen glauben. Die überragende Bedeutung seines erhabenen Sühnopfers übersteigt das menschliche Begriffsvermögen. Dieser Gnadenakt verleiht den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wie kommen wir also mit der rauen Wirklichkeit zurecht, die uns umgibt? Meine Frau Mary liebt Sonnenblumen. Sie freut sich immer, wenn sie am Straßenrand an ganz unerwarteten Stellen wachsen. Zu dem Haus, wo meine Großeltern lebten, führt eine unbefestigte Straße. Wenn wir in diese Straße einbogen, fragte Mary oft, ob wir heute wohl wieder die faszinierenden Sonnenblumen sehen? Es verwunderte uns nämlich, dass auf dem von Traktoren und Schneepflügen verdichteten Boden, auf dem allerlei abgelagert wurde, was nun nicht gerade das Wachstum von Wildblumen fördert, prächtige Sonnenblumen gediehen. Wilde Sonnenblumen haben außer der Fähigkeit, in ungünstigen Boden zu wachsen, noch eine weitere erstaunliche Eigenschaft. Die junge Knospe richtet sich nach dem Stand der Sonne aus. Dadurch erhält sie lebensnotwendige Energie, bis sich schließlich die herrliche gelbe Blüte öffnet. Wie die junge Sonnenblume können auch wir gedeihen und trotz der schrecklichen Zustände um uns herum herrlich werden, wenn wir nur dem Erlöser der Welt, dem Sohn Gottes, nachfolgen. Er ist wahrhaftig unser Licht und unser Leben. Zum Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen erklärte der Erlöser seinen Jüngern, dass diejenigen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, aus seinem Reich zusammengeholt werden. Über die Glaubenstreuen sagte er jedoch, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Jeder Einzelne kann als Jünger Christi in einer feindseligen Welt, die sich buchstäblich in Aufruhr befindet, wachsen und gedeihen, wenn er in seiner Liebe zum Erlöser fest verwurzelt ist und demütig seinen Lehren folgt. Wir können trotz der Wechselfälle des Lebens standhaft und treu bleiben und dazu tragen, vor allem die Rechtschaffenheit in der Familie und die auf Christus ausgerichtete Einigkeit in unseren Gemeinden und Zweigen bei. Im Plan Gottes ist die Familie dazu da, dass wir Glück erleben, in einer liebevollen Umgebung leichter richtige Grundsätze lernen und uns auf das ewige Leben vorbereiten. Die schönen Gewohnheiten, die man pflegt, wenn man zu Hause seinen Glauben lebt, müssen unseren Kindern tief ins Herz gepflanzt werden. Mein Onkel Vaughan Roberts Kimball war ein guter Schüler, ein angehender Schriftsteller und Quarterback im BYU-Football-Team. Am 8. Dezember 1941, einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor, meldete er sich zur Marine. Während er sich zur Anwerbung neuer Rekruten in Albany, New York, aufhielt, reichte er einen kurzen Artikel bei der Zeitschrift Reader's Digest ein. Die Zeitschrift zahlte ihm $200 und veröffentlichte seinen Beitrag mit dem Titel Auf die Zeit zu Hause eingestellt, in der Ausgabe vom Mai 1944. Hier ein Auszug aus seiner Erzählung im Reader's Digest, wobei der erwähnte Matrose er selbst ist. Auf die Zeit zu Hause eingestellt. Eines Abends fragte ich einen Matrosen in Albany, New York, wie spät es sei. Er zog eine große Taschenuhr hervor und entgegnete, es ist 7:20. Ich wusste, dass es schon später war. Deine Uhr ist wohl stehen geblieben, stellte ich fest. Nein, erwiderte er, sie zeigt immer noch die Mountain Standard Time an. Ich komme aus Süd-Utah. Als ich zur Marine ging, hat mein Vater diese Uhr gegeben. Sie soll mich an zu Hause erinnern. Stehen die Zeiger auf 5 Uhr morgens, weiß ich, dass mein Vater aus den Federn kriecht, um die Kühe zu melken. Steht die Uhr auf 7:30 abends, dann weiß ich, dass meine ganze Familie um den reich gedeckten Tisch sitzt, mein Vater das Dankgebet spricht und Gott bittet, mich zu beschützen, erklärte er. Wie spät es hier ist, lässt sich leicht feststellen. Ich will aber wissen, wie spät es in Utah ist. Kurz nachdem er den Artikel eingereicht hatte, wurde Vaughan auf ein Schiff im Pazifik abkommandiert. Am 11. Mai 1945 wurde der Flugzeugträger USS Bunker Hill, auf dem er stationiert war, in der Nähe von Okinawa von 2 Kamikaze-Fliegern bombardiert. Fast 400 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, darunter auch mein Onkel Vaughan. Elder Spencer W. Kimball sprach Vaughans Vater sein herzliches Beileid aus und bestätigte ihm, wie würdig Vaughan gewesen war, und dass der Herr versichert habe, wer in mir stirbt, wird den Tod nicht schmecken, denn er wird ihm süß sein. Vaughans Vater erwiderte darauf sanft, dass Vaughan zwar auf See bestattet worden sei, dass die Hand Gottes ihn aber in seine Heimat im Himmel zurückführen werde. 28 Jahre später erwähnte Spencer W. Kimball Vaughan bei einer Generalkonferenz. Er sagte unter anderem, ich kannte seine Familie gut. Ich habe mit ihr in machtvollem Gebet gekniet. Was hier zu Hause gelernt wurde, dauert fort und erweist sich für diese große Familie als ewiger Segen. Präsident Kimball rief jede Familie auf, zweimal am Tag niederzuknien und für ihre Söhne und Töchter zu beten. Brüder und Schwestern, wenn wir treu als Familie beten, die Heiligen Schriften studieren, den Familienabend abhalten, Priestertumssegen nutzen und den Sabbat heilig halten, werden unsere Kinder wissen, wie viel Uhr es zu Hause ist. Dann sind sie auf ein ewiges Zuhause im Himmel vorbereitet, unabhängig davon, was ihnen in der schwierigen Welt widerfährt. Unsere Kinder müssen unbedingt wissen, dass sie zu Hause geliebt werden und sicher sind. Mann und Frau sind gleichwertige Partner. Ihre Aufgaben unterscheiden sich, ergänzen sich einander jedoch. Die Frau kann Kinder zur Welt bringen, wodurch die ganze Familie gesegnet wird. Der Mann kann das Priestertum empfangen, wodurch die ganze Familie gesegnet wird. Im Familienrat treffen Frau und Mann als ebenbürtige Partner die wichtigsten Entscheidungen. Sie entscheiden, wie sie ihre Kinder unterweisen und erziehen wollen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wo sie wohnen und viele weitere Familienangelegenheiten. Diese Entscheidungen treffen sie gemeinsam, nachdem sie sich um die Führung des Herrn bemüht haben. Das Ziel ist eine ewige Familie. Das Licht Christi gibt allen Kindern Gottes ins Herz, dass sie Familie von ewiger Natur ist. Eine meiner Lieblingsautorinnen, nicht unseres Glaubens, hat es so formuliert: Vieles im Leben ist belanglos, doch die Familie ist das Wichtige, das Wesentliche, das Ewige. Über sie müssen wir wachen, um sie müssen wir uns kümmern, ihr müssen wir treu sein. Neben der Familie spielt auch die Kirche eine wichtige Rolle. Die Kirche bietet den organisatorischen Rahmen und die Mittel, allen Kindern Gottes das Evangelium Jesu Christi nahezubringen. In ihr gibt es die Priestertumsvollmacht, durch die die errettenden heiligen Handlungen und die Erhöhung allen zuteil werden können, die ihrer würdig sind und die willens sind, sie anzunehmen. In der Welt grassieren Streit und Schlechtigkeit und die Verschiedenartigkeit der Kulturen und Ungleichheit spielen eine große Rolle. Unsere Gemeinden und Zweige sind, von fremdsprachigen Einheiten abgesehen, geografisch eingeteilt. Wir unterscheiden nicht nach Klasse oder Stellung. Wir freuen uns darüber, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kultur in rechtschaffenen Gemeinden zusammenkommen. Die Gemeindefamilie spielt für unseren Fortschritt, unser Glück und unser Bestreben, Christus ähnlicher zu werden, eine wichtige Rolle. Kulturen schaffen oft eine Kluft zwischen den Menschen und sind zuweilen Ursache von Gewalt und Diskriminierung. Die schmerzlichsten Worte im Buch Mormon finden sich dort, wo die schlechten Überlieferungen der Väter beschrieben werden, die zu Gewalt, Krieg, Übeltaten, Schlechtigkeit und selbst zur Vernichtung ganzer Völker und Nationen führten. Das vierte Buch Nephi eignet sich am besten als Ausgangspunkt dafür, die Kultur zu beschreiben, die in der Kirche herrschen muss. In Vers 2 heißt es: Alles Volk wurde zum Herrn bekehrt und auf dem ganzen Antlitz des Landes, sowohl die Nephiten als auch die Lamaniten, und es gab keine Streitigkeiten und Auseinandersetzungen unter ihnen, und jeder Mann handelte gerecht, einer mit dem anderen. In Vers 16 erfahren wir: Und gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der Hand Gottes erschaffen worden war. Die Tatsache, dass es keinen Streit gab, wurde der Gottesliebe zugeschrieben, die dem Volk im Herzen wohnte. Dies ist die Kultur, die wir anstreben. Tief verwurzelte kulturelle Werte und Ansichten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Traditionen wie Opferbereitschaft, Dankbarkeit, Glauben und Rechtschaffenheit sollen in Ehren gehalten und bewahrt werden. Familien müssen Traditionen, durch die Glauben entwickelt wird, wertschätzen und schützen. Eines der bedeutendsten Merkmale einer Kultur ist deren Sprache. Im Raum San Francisco in Kalifornien, wo ich lebte, gab es 7 fremdsprachige Einheiten. Unsere Lehre hinsichtlich der Sprache wird im Buch Lehre und Bündnisse Abschnitt 90, Vers 11 dargelegt. Denn an jenem Tag wird es sich begeben, jedermann wird die Fülle des Evangeliums in seiner eigenen Zunge und in seiner eigenen Sprache vernehmen. Wenn Gottes Kinder zu ihm in ihrer Muttersprache beten, ist dies die Sprache ihres Herzens. Natürlich legt jeder Mensch großen Wert auf die Sprache seines Herzens. Mein älterer Bruder Joseph ist Arzt und praktizierte viele Jahre lang in der Gegend um die Bucht von San Francisco. Eines Tages kam ein älterer Samoaner, der der Kirche angehörte, zum ersten Mal in seine Praxis. Er hatte starke, zermürbende Schmerzen. Es zeigte sich, dass er einen Nierenstein hatte und die entsprechende Behandlung wurde eingeleitet. Der treue Bruder erklärte, er habe eigentlich nur herausfinden wollen, was mit ihm nicht stimmte, damit er sich auf Samoanisch mit dem Vater im Himmel über dieses Problem unterhalten könnte. Es ist wichtig, dass die Mitglieder das Evangelium in der Sprache ihres Herzens verstehen, damit sie beten und gemäß den Grundsätzen des Evangeliums handeln können. Bei aller Vielfalt der Sprachen und der schönen, erbauenden kulturellen Traditionen müssen unsere Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden sein. Der Herr hat nachdrücklich erklärt, lasst jedermann seinen Bruder achten wie sich selbst. Seid eins, und wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wir schätzen angemessene kulturelle Vielfalt, haben jedoch das Ziel, in jeder Hinsicht in der Kultur, den Bräuchen und den Traditionen des Evangeliums Jesu Christi vereint zu sein. Wir sind uns dessen bewusst, dass manche Mitglieder, die bestrebt sind, ihren Glauben und ihr Zeugnis zu stärken, Fragen und Bedenken haben. Hüten wir uns davor, jemanden, der Bedenken hat, seien es große oder geringfügige, zu kritisieren oder zu verurteilen. Zugleich soll jeder, der Bedenken hat, alles tun, was ihm möglich ist, um seinen Glauben und sein Zeugnis zu vertiefen. Fragen und Bedenken können am besten dadurch aus dem Weg geräumt werden, dass man geduldig und demütig die Schriften liest, nachdenkt, betet, nach den Evangeliumsgrundsätzen lebt und sich mit seinen Führungsbeamten berät. Es ist behauptet worden, dass heute mehr Mitglieder denn je die Kirche verlassen und dass mehr Zweifel und Unglauben herrschen als früher. Das ist einfach nicht wahr. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist stärker als je zuvor. Die Zahl der Mitglieder, die ihren Namen aus den Berichten der Kirche streichen lassen, ist schon immer sehr gering gewesen und ist in den letzten Jahren noch weitaus geringer geworden. Das Wachstum in messbaren Bereichen, etwa Mitglieder, die die Begabung empfangen haben und einen gültigen Tempelschein besitzen, Erwachsene, die den Zehnten vollzahlen oder Missionare, ist beeindruckend. Ich möchte noch einmal wiederholen, die Kirche ist stärker als je zuvor. Denken Sie jedoch daran, dass die Seelen großen Wert in den Augen Gottes haben. Wir reichen jedem die Hand. Wenn Ihre derzeitigen Lebensumstände rau sind, dunkel und schwer, ja nahezu unerträglich scheinen, denken Sie daran, dass der Heiland im qualvollen Dunkel Gethsemanis und unter unvorstellbarer Pein auf Golgatha das Sühnopfer vollbracht hat, damit uns die schrecklichsten Lasten, die uns das Leben aufbürden kann, genommen werden. Er hat es für Sie vollbracht und für mich. Er hat es vollbracht, weil er uns liebt und weil er seinem Vater gehorcht und ihn liebt. Wir werden vom Tod errettet, selbst aus den Tiefen des Meeres. Unser Schutz in diesem Leben und für die Ewigkeit besteht in der Rechtschaffenheit des Einzelnen und der Familie, den heiligen Handlungen der Kirche und darin, dass man dem Erretter folgt. Das ist unsere Zuflucht vor dem Sturm. Ein Wort an diejenigen, die das Gefühl haben, ganz allein zu sein. Halten Sie entschlossen an der Rechtschaffenheit fest und vertrauen Sie darauf, dass Sie durch das Sühnopfer beschützt und gesegnet werden, wie Sie es sich nicht vorstellen können. Denken wir an den Erlöser, halten wir uns an unsere Bündnisse und folgen wir dem Sohn Gottes wie die junge Sonnenblume dem Sonnenlicht. Wenn wir seinem Licht und seinem Beispiel folgen, finden wir Freude, Glück und Frieden. In Psalm 72 und einem meiner Lieblingslieder heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. An diesem Osterwochenende gebe ich als ein Apostel des Herrn feierlich Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Ich weiß, dass er lebt. Ich kenne seine Stimme. Ich gebe Zeugnis von seiner Göttlichkeit und davon, dass er das Sühnopfer wirklich vollbracht hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Am Ende dieser inspirierenden Konferenzversammlung sagen wir dir Dank zutiefst für die machtvollen Botschaften, die herrliche Musik und für deinen Geist, der bei uns war. Wir sind dankbar für den Vorzug, den wir in dieser Versammlung genossen, Präsident Thomas S. Monson zu bestätigen, und zwar als deinen Propheten, Seher und Offenbarer auf der Erde in der heutigen Zeit, sowie seine Ratgeber und die 12 Apostel in ihren heiligen Berufungen. Wir haben sie sehr gern. Wir sind dankbar für das, was sie uns sagen und wie sie uns leiten. Wir sind ebenso dankbar für die anderen, die heute bestätigt wurden, und für diejenigen, denen wir heute Dank ausgedrückt haben für ihren Dienst. Mögen sie deine Liebe und unsere Dankbarkeit empfinden können. An diesem Osterwochenende, wir wurden heute ja durch Apostel daran erinnert, an das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus, und bringen unsere Dankbarkeit für es zum Ausdruck. Mögen wir die Botschaften von heute in Erinnerung behalten und in der Tat gläubig vorwärts schreiten und uns bemühen, bessere Jünger von dir und deinem Sohn zu werden. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung hat ein Chor von Mitgliedern aus Fehlen für junge Alleinstehende in den Kreisen Davis und Weber gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.